Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Almuts Pausentee. Roman, wunderherrlich, dass du auch wieder dabei bist.
Ja, und schön, dass du, Almut, wieder bei mir bist zum tatsächlichen Tee trinken.
Ich fand es letzte Woche so gemütlich, aber ich dachte, ich komme heute mal wieder vorbei.
Das ist schon eine Podcast-WG, die wir hier auch machen.
Naja, ganz so würde ich es jetzt nicht betiteln. Ich schlafe schon zu Hause.
Besser ist es. Sonst wundern sich die Kinder eigentlich, wo Mama ist.
Ja. Bis jetzt zieht die Ausrede, dass ich arbeiten muss, weißt du?
Sehr gut. Ja, du bist eigentlich dran. Du musst ja.
Ich bin dran.
Du musst ja Anekdoten erzählen.
Stimmt, ich darf Anekdoten erzählen. Ich habe mir tatsächlich mal so eine Mix-Anekdote aus USA und ein bisschen Nationalmannschaftserfahrung rausgesucht.
Da bin ich
und
gespannt.
Dann vielleicht vorbereitend auf das Thema, was dann kommt. Also in den USA sind die Stadien ein bisschen anders gestaltet. Und wir blicken ja immer ein bisschen auf die WM 2026. Und man muss sich dann darauf einstellen, dass nicht unbedingt eine hohe Banderole vor den Fans ist oder ein riesen Fangzaun oder irgendetwas, sondern die Amerikaner verkaufen genauso wie im Basketball und im Baseball und wo auch immer so Pitch-Side-Plätze. Und es gibt Stadien, da gibt es nur wie so eine Coaching-Zone vor den vordersten Plätzen. Also theoretisch könnte man direkt aufs Spielfeld rauflaufen oder man könnte auch eine Spielerin beim Einwurf oder sonstigem einfach so
den Ball wegnehmen.
Ball wegnehmen, Bein stellen, irgendwas könnte man theoretisch tun, aber die Amis tun es nicht. Und von den Zugangsbeschränkungen, da sind wir ja auch schon mal so ein bisschen drauf gekommen, es kann jeder seine eigene Flasche mitnehmen, es gibt nicht so große Taschenkontrollen oder Ähnlichem, da können wir dann auch, glaube ich, nochmal eine Sonderfolge aufnehmen, aber es geht einfach darum, dass die so mit dieser Sicherheit ein bisschen laxer umgehen, als es vielleicht in anderen Stadien ist.
Aber es kommt offensichtlich zu keinen Vorfällen, sonst würden sie das ja wahrscheinlich nicht mehr machen.
Genau, es kommt zu keinen Vorfällen.
Oder selten.
Ja, und was dann als Anekdote passiert ist, wir hatten mal ein Spiel in Spanien, Qualifikation für die Europameisterschaft. Und Spanien musste dieses Spiel gegen uns, um irgendwie eine Chance zu haben, unbedingt gewinnen. Und die haben alles dafür getan, um uns das Leben so schwer wie möglich zu machen. Das fing damit an. Wir sind natürlich auch zum Abschlusstraining in dem Stadion gewesen. Das heißt, wir wussten, wie der Weg aussieht, wie lange er dauert. Die haben uns auch eine Polizeieskorte gegeben. Wir sind losgefahren. Ja, bloß irgendwie fiel dann auf, man konnte ja schon mit dem Handy tracken, wo lang man fährt, dass wir irgendwie einen anderen Weg gefahren sind, als wir es zum Abschlusstraining gefahren sind. Und dann hast du mit dem Busfahrer gesprochen. Nein, ich muss der Polizeieskorte hinterherfahren. Ich darf nicht einen anderen Weg fahren. Okay. Ja, Ende vom Lied war dann, dass wir ungefähr 35 Minuten zu spät am Stadion waren, als eigentlich geplant.
Das ist schon mal ein guter Trick gewesen.
Das war gut, also Absprache mit der Polizei. Die Polizei hat mitgemacht. Wir waren dann
Polizei, dein Feind und nicht Helfer.
Genau. Völlig abgekatertes Spiel. Klar, ist dann alles irgendwie in Stress ausgeartet. Wir uns schnell irgendwie umgezogen, nur noch ein paar Minuten zum Warmmachen gehabt, damit wir dann auch rechtzeitig zur Hymne und so weiter draußen sind und auch beim Warmmachen. Dieses Stadion, naja, es war darauf ausgelegt, dass du nicht unbedingt guten Fußball spielen konntest. Das heißt, es waren drei verschiedene Belege gefühlt, weil im Strafraum war erst ein riesiger Sumpf, total nass. Die nächste Schicht davor, so am 16er, war dann einfach eine Hügellandschaft. Und wenn du Richtung Mittelkreis gegangen bist, war es bockhart. Und du wusstest also schon mal nicht, welche Schuhe sollst du überhaupt anziehen, wie springt der Ball. Und dann kam dazu, dass das Stadion so eng gestaltet war, dass die Zuschauer echt dicht dran waren. Da war zwar nicht so eine Coaching-Zone gezeichnet, sondern es war eine Mauer. Aber die Mauer war vom Spielfeldrand so weit weg, dass du so dicht dran, dass du eigentlich nicht mal Anlauf nehmen konntest, wenn du einen Einwurf machen wolltest.
Und standest quasi schon in den Fans.
Du standest gefühlt in den Fans. Und die Fans haben dann auch Gegenstände aufs Spielfeld geworfen. Es war das erste Mal in meinem Leben.
Wann war das nochmal?
In der Frauenfußballwelt in 2012, dass da Gegenstände raufgeflogen sind. Obwohl es ist nicht mal, nee, es war noch Herbst, es war November 2011.
Okay.
Also kurz nach der Weltmeisterschaft im eigenen Land. Und das Spiel ist dann natürlich vollkommen ausgeartet, weil du eine Interaktion hattest zwischen Spielern, zwischen Fans. Unsere Trainerin hat nachher auch eine rote Karte gekriegt, musste auf die Tribüne. Es war sehr hitzig und
Das war damals auch noch nicht üblich mit diesen Karten gegen die Bank.
Nein,
vor 13 Jahren. Das ist ja mittlerweile, Also jetzt Rot ist es gegen, Usus. Rot gegen Trainerin war schon eher ungewöhnlich.
War was Besonderes und das Spiel ist nachher wirklich 1-1 ausgegangen oder 2-2, auf jeden Fall unentschieden. Das ist so die Erinnerung daran, dass man echt dachte, alle sind gegen einen, alle verschwören sich gegen einen und versuchen dieses Spiel zu manipulieren, damit sie einen Vorteil haben. Wir haben dann nachher glücklicherweise das Heimspiel klar gewonnen und uns dann auch qualifiziert, aber es hat sich so unfair angefühlt und so unsportlich, dass man dachte, können wir bitte dieses Spiel abbrechen?
Weil so, ich würde gerade sagen, soll es nicht sein. Stand das nicht zur Debatte. Es ist übrigens, ich habe es gerade noch mal nachgeguckt, parallel, 2-2 ausgegangen.
2-2 war es, ne, ja.
Genau, also du hast dich richtig, das hat mich jetzt gerade noch mal interessiert.
Also es war Wahnsinn. Und da kommen wir dann halt auch zum Thema, weil jetzt ja die Woche auch viel diskutiert wurde über das Spiel Union Berlin gegen den VfL Bochum, wo es leider Gottes zu einem Feuerzeugwurf kam. Da wurde der Torhüter Patrick Drewes getroffen bei einem Stand von 1-1. Bochum war eh schon einer weniger, ne? Durch eine frühe rote Karte musste dann in Unterzahl, also in doppelter Unterzahl, weil Drewes nicht mehr ausgewechselt werden konnte. Es waren schon 3 Wechselphasen geschehen. Musste dann Philipp Hoffmann ins Tor gehen und ja, das Spiel wurde mit einem Nichtsangriffspakt irgendwie mit 1-1 beendet und die Stimmen hinterher waren natürlich geteilter Meinung. Wie hast du denn so dieses Spiel wahrgenommen und die ersten Reaktionen darauf?
Ich habe mir nach der Einladung nicht gedacht, welches Thema da jetzt kommt.
Ja, komisch.
Das war jetzt eine interessante Hinleitung, aber auch das konnte man sich vielleicht denken, dass du das, A, ging es um einen Torhüter, B, ging es um etwas, was du offenbar schon mal miterlebt hast, zumindest in Teilen, um so Gegenstände, die da aufs Feld geworfen werden. Und das, natürlich ist das irgendwie einer der Aufreger, wenn nicht der Aufreger des Wochenendes gewesen. Ich habe eine klare Meinung dazu entwickelt. Ich habe das Spiel nicht live gesehen, ich habe nur im Kicker-Ticker gesehen, das offen.
Kicker-Ticker. Im Kicker-Ticker. Wow. Nur was Werbung hier.
Ja, genau. Das stelle ich direkt in Rechnung. Da habe ich dann gesehen, so, ja, der irgendwie plus 27 oder so war, dann glaube ich, ging es dann irgendwie weiter, weil es ja eine Unterbrechung gab nach dem Wurf und dann wurde er behandelt, dann ging es raus, gestützt und so. Habe ich dann die Bilder nachträglich gesehen und dann habe ich mich schon gewundert, was denn da los ist. Und ich habe dann, wie gesagt, diese Bilder im Nachgang gesehen, da gab es ja schon quasi eine Diskussion, also ich habe natürlich schon gelesen, musste ins Krankenhaus und dann habe ich halt den Wurf gesehen und ohne mit auch nur einer Faser meines Körpers einen Feuerzeugwurf oder einen Gegenstandswurf eines Fans auf den Fußballplatz verurteilen zu wollen, er macht schon sehr viel daraus. Ich bin natürlich nicht der Mensch, der da steht, aber ich bin auch nicht der Einzige sicherlich, der das sagt. Natürlich bist du irgendwie überrascht oder schockiert, wenn dich was am Kopf trifft, aber als ich es gelesen habe, da hat jemand ein Feuerzeug geworfen auf einen Spieler oder auf einen Torwart in dem Fall, hatte ich natürlich gleich die Bilder im Kopf von Olli Kahn mit dem Golfball oder so Geschichten. Oder Becherwürfe, ne, mit so Hartplastik. Und klar, wenn ein Feuerzeug dich trifft, also keine Verteidigung für diesen Fan, den man ja auch relativ schnell gefunden hat.
Glücklicherweise.
Chapeau dann an der Stelle, dass das alles so schnell ging. Und am Ende geht es auch nicht darum, wie schlimm es war, weil es war ein Vergehen, das sich nicht auf dem Fußballplatz oder im Stadion sehen will. Und trotzdem bleibt das Geschmäckle, das ja auch viele gesagt argumentieren, und da bin ich vollkommen dabei zu sagen, wie groß muss man es machen? Dieter Hecking setzt sich dann ja auch am Ende auf die Pressekonferenz und quasi, ja, ich sag nicht viel dazu, aber das, was ich sagen kann, ist, und wir waren in den Katakomben und er musste ins Krankenhaus. Jetzt frage ich dich wiederum zurück, bist du dann so schockiert? Ich kenne auch Bilder, ich erinnere mich noch an Kevin Trapp, der hat mal, glaube ich, in Antwerpen gespielt mit der Eintracht, der hat mal so einen Böller quasi unter die Beine geworfen, kommt das Ding ist dann hinter ihm, einen Meter hinter ihm explodiert. Der hat halt nach 5 Minuten weitergespielt. Ich will nicht dafür werben, dass man sowas bagatellisiert. Überhaupt nicht. Null. Aber muss man daraus quasi dann so einen Riesenfass aufmachen? Oder kann man einfach sagen, es war schlimm genug, er kann nicht weiterspielen und man bricht das Spiel ab? Muss man das quasi so hochhängen dann?
Ja, aber genau deswegen sprechen wir über das Thema, weil wir da ja vielleicht unterschiedliche Meinungen haben oder auch unterschiedlich herleiten wollen. Also ich finde es ganz doll schwierig, wenn man nicht die Geschichte des Spielers kennt. Also ich weiß nicht, ob Patrick Drewes in seiner Karriere vielleicht schon 5 Gehirnerschütterungen hatte und deswegen sehr, sehr anfällig ist und sobald halt der kleinste Kontakt kommt, kann erstens mental wieder was hochkommen von Erinnerung, dass man das nicht unterschätzen darf, weil Gehirnerschütterungen darf man einfach nicht unterschätzen. Ich hatte auch schon mal eine und das ist nicht witzig, ich hatte 3 Monate danach noch Probleme. Auf der anderen Seite habe ich Situationen gehabt, da habe ich einen Fuß, ein Knie oder irgendwas ins Gesicht gekriegt und hatte keine Gehirnerschütterung, sondern man weiß manchmal nicht, wo, in welcher Situation der Kopf dann getroffen wird, mit welchem Impact. Ich weiß jetzt auch nicht die Beschaffenheit des Feuerzeuges, auch von welcher Entfernung es geworfen wurde. Wenn es halt ganz oben von der Tribüne geworfen wird, hat das Feuerzeug natürlich mehr Schwung, als wenn es irgendwie aus der ersten Reihe kommt, weil es durch den Fall dann noch Geschwindigkeit aufnimmt. Und wenn es halt mit Metall trifft oder mit dem Plastik, ist auch wieder ein Unterschied. Also man hatte das Gefühl von ein, zwei Aufnahmen, dass er vielleicht tatsächlich benommen ist und ein bisschen Schwindel hat. Muss aber nicht sein, kann man natürlich auch Schauspielern. Aber sich dann darüber ein Urteil bilden zu dürfen, dass man sagt, oh, er ist schlau gewesen, er wollte vielleicht, dass es an den grünen Tisch geht und sie eventuell das Spiel zugesprochen bekommen, ist eine harte Unterstellung. Kann natürlich so sein, aber ich...
Das würde ich gar nicht so unterstellen. Also ich würde nicht unterstellen, dass er in dem Moment sofort weiß, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und dann gewinnen wir am grünen Tisch endlich mal 3 Punkte. Darum geht es mir nicht. Es geht mir nur darum, dass der Fall ja schon schlimm genug ist. Man ja auch sagen kann dann, ich gehe raus als Torwart oder als getroffener Spieler und ich gehe raus und signalisiere, das möchte ich nicht. Und dann geht der Trainer, in dem Fall Dieter Hecking oder der Kapitän, geht dann hin und sagt zum Schiedsrichter, unter diesen Bedingungen spielen wir nicht mehr weiter, wir gehen hier runter. Das wäre irgendwie ein klares Statement gewesen. So nötigt man ja logischerweise auch den Schiedsrichter dazu. Er muss jetzt was unternehmen, also unterbricht das Spiel. Was ich mich gefragt habe, das war ja in der Nachspielzeit. Eine andere Option wäre gewesen, man pfeift das Spiel ab. Also eine Nachspielzeit ist ja nie festgeschrieben, sind ja 90 Minuten. Das heißt, wenn er da 8 Minuten anzeigt, kann er auch noch 2 abpfeifen. So verstehe ich die Regel. Der DFB möge das widersprechen, aber in so einem Fall kann
mittlerweile ist ja der Sprachgebrauch, dass es ein Mindestmaß an nachzuspielenden Minuten ist. Und das würde man dann untergraben.
Steht
wenn
das im Regel? Also dann bin ich jetzt
da bin ich jetzt auch Regelwerk überfragt, wie es genau da steht. Und ich meine, es gab ja auch andere Stimmen. Ne? Olli Kahn, der Angesprochene mit dem Golfballtreffer war, der hat ja gesagt, er würde sich wünschen, dass er wenigstens versucht, in der Situation weiterzuspielen. Das wäre der Anspruch für ihn an einen Torhüter. Aber
also es ist natürlich auch eine andere Welt. Also wir dürfen nicht vergessen, wir sind 2024 und nicht mehr 2003, wo man irgendwie hier die, weiß ich nicht.
Es war 2000 mit seinem Golfball, April 2000.
Ja, okay, wenn du es noch genau weißt, aber wegen mir sogar noch länger her. Also wir müssen auch darüber reden, dass die Gesellschaft sicherlich auch ein bisschen anders geworden ist und wir bei Kopfverletzungen und ähnlichen Geschichten zum Glück, und das meine ich ja auch, deswegen will ich das gar nicht verharmlosen, null. Ich habe nur das Gefühl, die Geschichte gewinnt dadurch so eine Eigendynamik, die es gar nicht braucht, weil es schon schlimm genug war, dass jemand was wirft. Und so ein bisschen könnte ich mir zumindest vorstellen, hätte die Geschichte auch anders ausgehen können, ohne dass man jetzt wirklich eine große Dramatik noch zusätzlich da reinlegt. Wobei ich das jetzt eben nicht weiß, das kann keiner wissen. Aber man sieht ja an den Bildern, er wird ja so gestriffen am Kopf. Es fliegt ja so an seinem Kopf irgendwie vorbei und wird getroffen. Und dann sich hinwerfen, irgendwie nach ein paar Sekunden und dann wirklich das ganz groß machen. Ich glaube, das hätte es gar nicht gebraucht. Vielleicht aber tue ich ihm komplett Unrecht. Aber ich glaube halt an der Version, man macht es auf jeden Fall dramatisch genug, damit es irgendwelche Folgen hat. Da glaube ich irgendwie dran.
Also ich bin echt bei sowas mega vorsichtig geworden, weil ich schon viele Gehirnerschütterungen gesehen habe. Und es gibt ja auch genug Studien, die genau darauf hinweisen, je häufiger es passiert, desto schwieriger ist es. Und da kann manchmal eine Kleinigkeit echt ein Auslöser sein, um da wieder ein Trauma hochzuholen. Und ich weiß nicht, was in seiner Torhüter-Karriere passiert ist. Aber unabhängig davon wollte ich auch nochmal wissen, wie würdest du denn jetzt als DFB entscheiden? Weil im Regelwert von sagen wir mal, den Rechte des Spiels ist es ja aufgeführt, wenn eine Schwächung einer Mannschaft während des Spiels passiert, durch einen aufgetretenen Umstand, der nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun hat und auch nichts mit einer Verletzung, die durch Aktionen im Spiel hervorgerufen wurden, kann man Einspruch einlegen und die Wertung könnte anders lauten. Also Bochum hatte ja so einen Fall auch in 2002, als der Schiedsrichterassistent von einem Bierbecher getroffen wurde.
Das war der Bierbecherwurf, ne?
Genau, und da war es ein Bochumer Fan. Also Bochum hat in gewisser Weise Erfahrung, bloß auf der anderen Seite. Da wurde das Spiel gegen Gladbach in Bochum dann abgebrochen. Aber Gladbach hat sowieso 2-0 geführt zu dem Zeitpunkt. Deswegen war es ein relativ klarer Stand, dass man sagt, wir sprechen halt Gladbach das Spiel zu, auch wenn es nicht zu Ende geführt wurde. Aber jetzt hat man ja den Fall, dass es ein 1-1 ist. Das Spiel wurde eigentlich über die 90 Minuten geführt, sagen wir mal. Aber Bochum möchte natürlich auch gerne die Punkte haben. Also was passiert?
Ich kann es natürlich nicht voraussehen, was passiert. Natürlich ist in diesem Regelwerk sehr viel beschrieben und begründet. Wahrscheinlich gibt es immer so Zwischentöne. Das ist ja dann vor der DFB-Sportgerichtsbarkeit oder Schiedsgerichtsbarkeit immer ein Abwägen, wie vom Gericht halt sowieso immer. Ich kann mir in dem Fall vorstellen, also es gab ja, was ich erstmal lobend erwähnen möchte, und da nehme ich explizit alle mit rein, auch Bochumer wie Unioner, Spieler und verantwortlich zu sagen, wir finden irgendwie eine Lösung, dieses Spiel fortzusetzen. Gab es ja bei Hoffenheim gegen Bayern, als es bei Hopp diese Plakate gab, da wurde gab es ja auch eine Lösung, wenn man ihn so nicht angriffspackt. Waren jetzt ja nicht mehr viele Minuten zu spielen, aber man hat ja offenbar da eine Lösung gefunden. Das zeugt für mich wieder von Sportsgeist, zu sagen, dieser Fan ist ein Idiot. Also das kann man gleich mal festhalten.
Ja, das ist unbestreitbar.
Das tut mir jetzt leid, das ist, dass ich das so deutlich sage, aber das ist einfach so, hat einfach nichts da verloren. Es gab ja auch dieses Spiel zwischen St. Pauli und Werder, wo ja Nebel gezündet wurde.
Oh ja, von beiden Seiten.
Und ich glaube, die haben sich auch abgesprochen. Und da war ja, glaube ich, Sebastian Hellmann, der Sky-Moderator, der auch im Doppelpass saß, der dann gesagt hat, ja, ich war da unten und es war echt schwierig. Und Wolf Fuß und Lothar Matthäus saßen dann oben, haben kaum Luft bekommen, weil das war wirklich, glaube ich, echt schlimm. Dort hat man dann auch irgendwie gesagt, alle müssen raus, der Kölner Kellner sieht nichts, wieder rein. Das finde ich auch schon idiotisch und in dem Ausmaß. Und da hat man ja irgendwie eine Lösung gefunden, dass das nie zum Abbruch stand. Okay, dieser Einzelfall dieses Fans finde ich noch deutlich idiotischer. Noch dazu bei 1-1 in der 90. Minute, das kannst du ja rational nicht erklären. Also in der Mannschaft, es steht 1-1, es stand jetzt nicht 0-5 gegen den Letzten und du drehst komplett durch. Immer noch Dummheit, aber dann kann ich so einen Funken Rationalität, weißt du, was ich meine? Dass er das dann irgendwie deswegen macht. Und deswegen ist das, glaube ich, für den DFB total schwierig, jetzt zu sagen, okay, die haben ja irgendwie das Spiel zu Ende gebracht, eigentlich können wir es einfach 1-1 werten, weil sie haben jetzt zu Ende gespielt. Dann wäre das wieder zum Nachteil derer, also in dem Fall der vor allem der Bochumer, Fairness und Sportsgeist denke, weil die wollten das Spiel ja mit allen Mitteln erstmal zu Ende spielen, offenbar.
Ja, obwohl sie ja nach dem Spiel auch betont haben, wir spielen es nur unter Protest zu Ende, aber das ist auch wieder die Frage, was heißt denn unter Protest? Also haben sie jetzt gesagt, wir machen das nur, weil es wirklich deeskalierend wirken sollte, dass halt nicht noch weiter irgendwas im Stadion passiert und was ist dann der Protest? Oder hat man schon angekündigt, wir werden im Nachhinein gegen die Wertung des Spiels Einspruch einlegen? Also ich finde da sehr, sehr viel offen und klar, Bochum war dann in Unterzahl, sie haben zwar auch in Unterzahl das Führungstor erzielt, das heißt, da wäre auch noch die Möglichkeit gewesen, in der Nachspielzeit vielleicht den Siegtreffer zu machen, aber ich weiß nicht, wie ich da als DFB-Sportgericht das sehen würde. Ich würde wahrscheinlich auch sehr nüchtern sagen, ja, das ist nicht schön und es muss eine Geldstrafe geben für Union Berlin. Es wird auch dieser Einzeltäter wahrscheinlich wegen Körperverletzung verurteilt werden und wahrscheinlich ein Stadionverbot kriegen, was entweder lebenslang andauert oder sehr, sehr lang andauert. Man muss ja auch Menschen oftmals eine zweite Chance geben. Und kann ja auch noch sein, dass er unter vielleicht Einfluss von Rauschmitteln oder Alkohol gestanden hat.
Könnte im Fußballstadion unter Umständen passiert sein.
Kann passiert sein, aber dass du dann wirklich die Wertung des Spiels jetzt komplett umkehrst, sehe ich auch als unwahrscheinlich an.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der VfL Bochum nach diesem Spiel seine ersten 3 Punkte am grünen Tisch gewinnt. Gut, wer weiß, ob sie vielleicht vor der Winterpause nochmal gewinnen, aber vermeintlich den ersten Sieg dann quasi so holen, das spielt natürlich überhaupt nicht zusammen, weil jede Mannschaft wahrscheinlich abgewogen hätte, wie hole ich das Beste hier für mich raus. Und natürlich muss der VfL Bochum auch ganz viele Dinge, deswegen klar steht das auf einem anderen Blatt Papier, was der VfL Bochum macht und ob da vieles richtig war und was schlecht war von Unions Fan sowieso oder auch von Seiten des Schiedsrichters, glaube ich, ist relativ viel auch richtig gelaufen. Meiner Meinung nach hätte man es vielleicht auch dann vorher abbrechen können.
Ja.
Also oder beenden können, es war ja kein Abbruch gewesen, es war ja Nachspielzeit.
Ja, genau, aber auf der anderen Seite hat sich, denke ich, auch der Schiedsrichter korrekt verhalten. Er hat gesagt, wir gehen in die Kabine, bis das irgendwie geklärt ist, bis wir auch wissen, was mit dem Torwart los ist. Wir besprechen in der Kabine, hat ja auch alle Parteien zusammengeholt, das hat ja auch Dieter Hecking bestätigt, dass sie in der Schiedsrichterkabine gestanden haben. Und wir holen die zusammen und wir sprechen darüber, wie können wir das Spiel fortsetzen, zu Ende führen oder was können wir tun. Und damit hat der Schiedsrichter als Mensch, der Fairplay-Gedanken verfolgen muss, der
und für
zwischen
den DFB auch steht in dem Moment quasi.
Ja, und auch zwischen allen Parteien eigentlich vermittelt hat, weil er ist ja auch in gewisser Weise ein Mittelsmann, hat er alles richtig gemacht.
Und Dieter Hecking hat auch sehr viel richtig gemacht, dass er auf dieser Pressekonferenz, das ist ja am Ende, redest du ja über justiziable Aussagen oder Aussagen, die in so einer Verhandlung eine Rolle spielen. Und deswegen würde ich sagen, auch, ich will jetzt gar nicht die Schuld Patrick Tewes zuschieben oder so, weil ich das eben so verdeutlicht habe. Ich finde, das gehört sich in gewisser Weise auch nicht, es ist natürlich berechtigt, wenn es klare Hintergründe gab, die wir jetzt nicht zu 100% kennen, aber die Indizien, wie sie da liegen, da obliegt es mir jetzt nicht zu sagen, das war eine so schwere Tat für ihn, die jetzt die Auswirkung hatte, dass das passieren muss. Wenn es so war, dann okay. Deswegen will ich ihn jetzt, der ist überhaupt nicht schuldig, er ist ja quasi Opfer einer Attacke gewesen, ganz klar. Und dann passieren auch viele Dinge und trotzdem glaube ich, dass die Dramaturgie schon schwer genug war. Und abgesehen davon, dass das womöglich eine Stufe über dem war, was es hätte sein müssen, war alles andere schon ziemlich gut gelöst, sowohl vom Bochum als auch vom Schiedsrichter, als auch von Union. So, dass es das aber wiederum auch schwierig macht für die DFB-Schiedsgerichtsbarkeit, weil die ja natürlich nicht sagt, hätte der noch weiterspielen können, das kann ja nicht das Ausmaß dieser Strafe oder der Entscheidung beeinflussen.
Nein, und vor allem würde ich auch gerne nochmal einen neuen Blickwinkel zu Drewes reinbringen, der mir gerade noch als Gedanken kommt. Wir erinnern uns alle an Loris Karius. Loris Karius hat in einem Champions-League-Finale weitergespielt nach einem Kopftreffer, hat den halt als nicht so schlimm wahrgenommen, hat jetzt im Nachhinein gesagt, ich war davon beeinflusst. Hat zwei Fehler gemacht.
Wahrscheinlich darauf aufbauend.
Und diese Fehler haben ihm nicht nur den Champions-League-Titel gekostet, sondern seine gesamte Karriere. Der hat nie wieder eigentlich so einen richtigen Fuß in die Tür gekriegt bei irgendeinem Verein, bei irgendeinem Top-Club. Und wenn du dann Drewes in dieser Situation siehst, was bei Bochum auf dem Spiel steht, und sagen wir, er hätte versucht weiterzuspielen, hätte dann einen Patzer gemacht, Union hätte das Spiel 2-1 gewonnen, mit welchem Druck willst du als Torhüter dann umgehen? Und es war ja in dem Sinne auch eine kluge vielleicht Entscheidung von ihm, wenn er sagt, ich fühle mich nicht zu 100%, ich gehe das Risiko nicht ein, es tut mir leid. Er hat vielleicht seine eigene Person auch geschützt.
Da bin ich, bei den Punkt gebe ich dir auf jeden Fall und bin auch dabei. Und es ist ja natürlich dann auch so der Weg, also es kommt der Treffer, er fällt so ein bisschen verzögert, weil wahrscheinlich kurz realisieren muss, was eigentlich passiert. Das kann ja, das ist völlig menschlich und total
das
zugestanden.
Das passiert in Schocksituationen meistens. In irgendeiner Schocksituation macht man noch ein paar Sekunden, Minuten weiter und plötzlich kommt der Hammer.
Genau, so war das dann auch. Sondern ging er nach mehrminütiger Behandlung eben vom Feld und dann wurde er nochmal ins Krankenhaus zum Check geschickt. Das ist ja auch alles nachvollziehbar. Im Gesamtkontext, wie gesagt, sehe ich auch, vielleicht hat er da vorsorglich dann doch schon sich Gedanken gemacht. Jetzt muss man noch dazu sagen, bei Karius war es ja, glaube ich, Sergio Ramos, der ist, glaube ich, Salah irgendwie eingeklemmt hat, den ausgenockt hat, dann hat er Karius ausgenockt. Das ist, klingt alles nach Sergio Ramos bei diesem Champions-League-Finale. Das war natürlich eine Aktion im Spiel. Weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, dass du quasi eine spielimmanente Verletzung hast oder eine von außen, dass du im Spiel natürlich eher sagst, ja, sorry, passiert halt, mach ich weiter. Und von außen sage ich, oh, jetzt muss ich es natürlich auch als unfair und ich muss das auch darstellen, dass es nicht in Ordnung war.
Ja, aber manchmal muss es auch erstmal Beispielfälle geben, damit sich jemand traut, überhaupt zu sagen, ich mach das nicht, ich gehe nicht das Risiko ein. Und das muss dann auch jeder Spieler für sich selbst tragen. Ich meine, wenn du vorher immer nur die Vorbilder wie Oli Kahn hattest, der
das
gefühlt auch
ja.
mit einem gebrochenen Bein weitergespielt hätte, kann toll sein, weil er ein mega Held ist, aber auf der anderen Seite kann es halt auch mal richtig in die Hose gehen und deine komplette Karriere kosten. Und da muss jeder mit seiner Persönlichkeit abwägen, was vielleicht das Beste ist, was auch das Beste dann für die Mannschaft ist. Und deswegen bin ich da sehr, sehr, sehr vorsichtig geworden.
Gestehe ich dir auch zu. Meine Perspektive, wie gesagt, habe ich jetzt mehrfach geschildert und schränke die auch durchaus ein und ordne sie auch ein. Und das ist mir auch wichtig, weil ich glaube, ich will da jetzt nicht irgendwo lesen, wenn Menschen, also ich bin jetzt ja kein irgendwie anonymer Typ bei X oder bei Instagram, der halt pöbeln will, sondern ich finde, es gehört auch zum Fairplay dazu, ein Umgang mit gewissen Situationen und man kann natürlich nicht 100% in jemanden reingucken und finde deine Perspektive auch spannend, finde die Beispiele, die du nennst, auch nachvollziehbar und finde diese Aussage, die ja von Kahn eben kommt, auch, er war ja einer derjenigen, der gesagt hat, das geht nicht, das ist natürlich auch nicht das Vorbild sein muss, bin ich völlig bei dir. Es wirkte alles so ein bisschen, wie gesagt, ich würde sagen, so eine Stufe drüber, weil es war schon schlimm genug und die Vorfälle, die wir gesehen haben, will ich nicht sehen, hat nichts mehr mit irgendwie einem Sport oder einem Fußballstadion oder einem Sportfan zu tun, überhaupt nicht. Und ich würde in dem Sinne vielleicht dem VfL Bochum dann auch gönnen, dass sie vielleicht einen Erfolg erzielen, damit das wirklich ein klares Signal ist an die Vereine, das mehr zu schützen.
Ja, aber in so einem Verein, das ist auch noch so ein Punkt. Was will der Verein?
Union hat ja auch nicht so viel falsch gemacht.
Nein, also was will der Verein denn machen? Willst du jetzt die Feuerzeuge im Stadion verbieten? Ich meine, es gibt genug Stadien, in denen Rauchverbot ist, dafür wäre ich auch. Ich finde das gut, gerade wenn man mit Kindern im Stadion ist, braucht man nicht, dass die Leute in den Reihen rauchen. Auf der anderen Seite brauchen das viele, um irgendwie das Spiel richtig genießen zu können oder ihren Stress abzubauen oder sonstiges. Aber es wird immer Gegenstände geben, die du mit reinnimmst. Und wenn es eine Münze ist, es gab auch schon genug Münzwürfe auf Spieler, auf Funktionäre und so weiter. Also ich meine, zur Not, keine Ahnung, kannst du deinen Schuh ausziehen und den werfen. Du wirst immer einen Gegenstand finden, den du werfen und schmeißen kannst. Und du kannst Einlasskontrollen machen und versuchen, Sachen zu minimieren, dass vielleicht nicht sowas vorkommt wie, das hat Olli Kahn jetzt auch erzählt gehabt, dass Sepp Maier früher mal in Essen mit einem Messer beworfen wurde. Sowas sollte nicht passieren. Olli Kahn hat auch noch erzählt gehabt, dass er, oder stand zumindest in der Zeitung als Zitat, dass er in Mailand mal mit einer 1 Liter Glasflasche beworfen wurde und die zum Glück einen Meter neben ihn gegangen ist. Also Sepp Maier wurde auch nicht getroffen von dem Messer, aber was Leute auf ein Spielfeld schmeißen, ist der Wahnsinn. Auf was für Ideen man kommt. Naja, wie auch immer, ich glaube, dass der Verein nicht mehr tun kann, als Einlasskontrollen durchzuführen. Die sind in Deutschland verhältnismäßig, wenn ich das auch mit den USA vergleiche, schon recht scharf, was gut ist, aber es ist eigentlich auch traurig, dass es sie so geben muss in dem Maße.
Finde ich, ist ein gutes Schlusswort an der Stelle für das Thema. Und ich bin sehr gespannt, wie es andere sehen und vor allem, wie es der DFB am Ende entscheidet. Fand es aber gut, dass wir nochmal drüber sprechen. Und da waren wir jetzt mal nicht einer Meinung, beziehungsweise haben wir vielleicht in Nuancen vielleicht auch mal anders die Dinge bewertet, was aber vollkommen okay ist.
Und ich würde sagen, wir haben versucht, viele Blickwinkel abzubilden und haben viele Sachen nochmal vielleicht ja reingebracht, um auch Gedanken in andere Richtung zu pushen. Und das ist ja der Sinn und der Zweck. Und dann kann jeder sich seine Meinung über dieses Thema bilden und das noch weiter fortführen am Stammtisch oder in der Kaffeerunde, beim Tee, wo auch immer man das mehr gerne möchte.
Oder wenn man gerade über seine Hotdogs nachdenkt.
Ja, du bist immer eine super Überleitung. Also, wie hast du gesagt, was wolltest du zu den Hotdogs? Ja, umbenennen, hattest du irgendwas gesagt, ne?
Umbenennen? Schrott-Takes, glaube ich, habe ich gemeint. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Die Schrott-Takes der Woche.
Naja, ich meine, Hot-Take heißt ja auch wirklich, dass es vielleicht in, sagen wir mal, 1-2% der Fälle zum Erfolg führt. Die Quote, die ist, glaube ich, auch da.
Ja, also erstmal, das wolltest du mir ja vorwerfen, dass ich ja immer dafür sorge, dass Spieler sich verletzen, wenn ich die in meinen Hot-Takes erwähne.
Ja, du pinkst sie raus. Also.
Jinx, das sagt man neudeutsch.
Jinx, sagen wir, okay, Entschuldigung, den Wortlaut kenne ich noch nicht.
Also
ja, du hast es bei Brandt gemacht, jetzt genau. Hast du Burkhardt rausgenommen. Also
der sollte einen Doppelpack machen, das hat dann Lee übernommen gegen die Bayern und hat die Bayern geschlagen.
Ja?
Wahrscheinlich hätte auch Mainz sie gegen Bayern schon gereicht. Als Hot-Take, aber
das hätte gereicht, auf den wolltest du nicht gehen und der Burkhardt, der ist jetzt verletzt. Mal gucken, wie lange und wie schwer, aber auf jeden Fall hat er das Ding nicht getroffen und dann in der Situation gleich sich hinten an Oberschenkel gepackt.
Und du hattest Augsburg gegen Leverkusen, mindestens einen Punkt.
Er hat Leverkusen mal kurz die Meisterklasse aufblitzen lassen, war ein bisschen genervt in den letzten Wochen und zack, da waren sie durch.
Aber bitterer noch als die Hot-Takes, ich muss mal wieder von meiner Kickbase-Runde erzählen. Ich war 800.000 Euro im Minus, das darf man natürlich zu Beginn des Spieltags nicht, weil dann kriegt man keine Punkte. Turns out, am Ende hatte ich 1.300 Punkte oder 1.400, also habe den Spieltag auch deutlich gewonnen, was erstmal Kohle gebracht hätte und mich in der Rangliste nach vorne, weil ich auch die richtigen Menschen gekauft habe in dieser Woche, die dann alle gepunktet haben, Baku, Duxch und wie sie alle heißen. Schade, die Punkte sind jetzt leider weg.
Ja, da sieht man mal wieder, dass es nicht nur auf die Trainer und so ankommt, sondern auch auf die so ein bisschen das Finanzielle managen.
Und ich muss alles machen, das kann natürlich nicht werden.
Ja, manche Sachen kann man und manche Sachen dann nicht. Aber man lernt ja aus Fehlern, man macht einen Fehler normalerweise nicht zweimal.
Und was heißt jetzt, kommt wieder ein Schrott-Take oder ein Hot-Take?
Naja, jeder kann das so nennen, wie er möchte. Aber ich habe gedacht, ich gewinne unheimlich gerne und ich würde gerne so vor Weihnachten nicht mit 2-1 hinten liegen, sondern vielleicht auf jeden Fall vorne und deswegen habe ich so ein Deal-Angebot an dich. Ich möchte jetzt gerne eine Kombi-Wette machen, um nicht nur einen Punkt, sondern 3 Punkte zu erhaschen.
Da bin ich gespannt, wie du
damit
das anstellen
willst. Selbst wenn du einen Punkt kriegst, dass ich dann vor dir landen kann.
Und das heißt, ist die Kombi-Wette lautet jetzt, alle Spiele gehen 8-0 aus. Nee.
Das wäre eine Kombi-Wette. Nee, ich habe mir überlegt, dass der FSV Mainz in Frankfurt gewinnt und dazu wird Dortmund den ersten Auswärtssieg in Wolfsburg landen. Also
wir reden beides von Siegen.
Beides von Siegen.
Eine 2 quasi, Auswärtssieg für Mainz.
Dafür will ich auch 3 Punkte haben.
Ja gut, okay. Aber nur wenn beides klappt. Wenn beides klappt,
nein, dann ist halt, das ist eine Kombi-Wette, geht nur so.
Das ist ein richtiger Hot-Take.
Das ist ein Hot-Take. Ich glaube auch, also da ist jetzt wahrscheinlich nur noch 0,001% wahrscheinlich hat es funktioniert. Aber
Frankfurt ist nicht gut drauf.
Geh voll ins Risiko.
Dortmund kann das schaffen. Ich runde ab mit einem kurzen Hot-Take. Und sage St. Pauli, die mögen Baden-Württemberg so gerne, die haben in Hoffenheim gewonnen und in Freiburg, jetzt gewinnen sie halt in Stuttgart auch.
Ja, und was nehmen sie dann in der nächsten Saison als Heimstadion von den dreien?
Ja, das wird dann ausgelost nochmal.
Okay, in Stuttgart. Uff. Ja, ich bin gespannt. Na schön, dann haben wir doch jetzt mal wieder etwas, was wir am Wochenende verfolgen können.
Sehr gerne.
Ich sage vielen Dank für den Tee hier. Mal gucken, ob ich wiederkomme.
Hoffentlich. Wir kündigen jetzt schon mal an für nächste Woche. Da ist ja Feiertage. Oder beziehungsweise da sind Feiertage und die Woche drauf nochmal. Wir werden keine Pause haben, sondern wir werden uns auch während Weihnachten und Silvester
wir müssen
auf
arbeiten,
irgendeine Art verfolgen können. Wir versprechen ganz viel Spaß zur Weihnachtszeit und einen noch nicht näher erwähnten Interviewgast.
Oha, ja, Roman, du schürst hier die Erwartungen. Finde ich super. Also, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Euch jetzt eine gute Woche und viel Spaß beim Spieltag verfolgen.
Schönen vierten Advent, Almut.
Ebenso. Ciao, ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.